Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag in unserer Themenwoche aus der Reihe Nachgeforscht zur Fragestellung der Herausforderung von Online-Journalismus heute. Es soll ein weiteres Mal um das Thema Clickbait gehen. Diesmal spreche ich allerdings nicht mit jemandem, der danach forscht, wie man Clickbait automatisiert erkennen kann. Ich möchte mit jemandem darüber sprechen, was denn Clickbait ist, wie Clickbait funktioniert. Dafür begrüße ich heute Dr. Jan-Hendrik Schmidt, wissenschaftlicher Referent für digitale interaktive Medien und politische Kommunikation vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg. Hallo, Herr Schmidt.
Moin, moin, grüß Sie.
Herzlich willkommen. Meine erste Frage an Sie, ich habe es schon so ein bisschen eingangs skizziert, es soll um Clickbait gehen. Es ist ein Begriff, der online relativ vielfältig, vielleicht auch so ein bisschen als Kampfbegriff benutzt wird. Und Leute meinen sehr unterschiedliche Dinge, wenn sie das Wort Clickbait verwenden. Deswegen würde mich interessieren, haben Sie eine Definition anzubieten, was unter Clickbait denn zu verstehen ist? Können Sie uns sagen, das ist Clickbait?
Ich kann es probieren. Ich kann Ihnen sagen, wie ich Clickbait verstehe. Das ist eine Form, Inhalte anzuteasern oder anzureißen, die weniger etwas über den Inhalt an sich aussagt, sondern eher neugierig machen soll, indem sie einfach nur bestimmte Fragen offen lässt. Das heißt, es ist eine, wenn man so will, ist es eine rhetorische Strategie, Clickbaiting oder Clickbait, Dinge, meistens Überschriften oder Teaser so zu formulieren, dass die Leserin oder der Leser oder der Nutzer, Nutzerin, was auch immer, das Gefühl haben, ich muss jetzt unbedingt schauen, was sich hinter diesem Link verbirgt, was da wirklich für ein Artikel kommt oder ein Video gezeigt wird oder. Es ist also eine Form, Texte zu gestalten oder Hinweise zu gestalten, die versuchen, Aufmerksamkeit zu maximieren, Klicks zu maximieren.
Wenn man sich online die Kommentare zum Thema Clickbait anschaut, also das, was Nutzer schreiben, die sich darüber beklagen, dass sie an allen Ecken und Enden Clickbait begegnen, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass das eine Erfindung der Neuzeit ist, dass es oder zumindest ein Trend ist, der sich in jüngster Vergangenheit deutlich verschärft hat. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das sagen können, aber ist Clickbait tatsächlich etwas Neues oder ist das etwas, was zumindest jetzt in der heutigen Zeit sich wirklich drastisch oder dramatisch verschärft hat?
Es ist so, dass das Phänomen an sich auf eine gewisse Art nicht neu war. Wir kennen natürlich reißerische Überschriften, Teaser, der Versuch, Leserinnen und Leser oder Zuschauerinnen und Zuschauer oder Nutzerinnen und Nutzer sozusagen bei der Stange zu halten und zum Weiterlesen, zum Weitergucken zu animieren. Das kennen wir auch aus Zeiten vor den sozialen Medien und vor dem Internet, dass wir das Gefühl haben, wie Sie es ja auch gerade selber angeteasert haben, dass das immer häufiger passiert, liegt daran, dass der Begriff Clickbait tatsächlich in den letzten Jahren aufgekommen ist, weil speziell in den sozialen Medien und hier nochmal vielleicht speziell auf Facebook diese Art von Überschrift, von Anreizen tatsächlich zugenommen hat. Ich kann Ihnen das jetzt nicht mit irgendwelchen Prozentwerten irgendwie belegen, aber aus verschiedenen Gründen, die können wir gleich nochmal im Einzelnen durchsprechen, ist es tatsächlich so, dass wir in den sozialen Medien diese Art des Neugierigmachens häufiger finden. Und mit dem Begriff Clickbait, der halt aus dem Englischen jetzt auch ins Deutsche übergeschwappt ist, hat sich eben so eine griffige Formel auch finden lassen, sodass Leute jetzt darüber sprechen. Das hat es übrigens mit Phänomenen wie Fake News oder zum Beispiel auch gemeinsam. Das ist auch ein Begriff, der jetzt gerade im Moment en vogue ist, weil er was auf den Punkt bringt, was es im Grunde aber so oder so ähnlich auch schon früher gab.
Das heißt also, die Techniken sozusagen, die bei dem, was wir als Clickbait bezeichnen, landläufig zum Einsatz kommen, die sind nicht neu, aber die Umstände haben sich geändert, insbesondere durch die Verbreitung von Nachrichten in sozialen Medien, sodass das erstens vielleicht häufiger zur Anwendung kommt und oder uns einfach sehr viel häufiger begegnet.
Genau, also der Clickbait ist ein Mechanismus, der versucht, Vorteile im Kampf um Aufmerksamkeit zu erzielen. Das heißt, mit die Hoffnung und zumindest an manchen Stellen ja auch die erfolgreiche Strategie ist, mit der Überschrift, die so im Clickbait-Stil gestaltet ist, mehr Klicks dann auf die eigene Seite, auf den eigenen Inhalt zu generieren, als wenn man eine Überschrift nüchterner oder auf eine andere Art und Weise formuliert. Dass das notwendig ist, also der Kampf um Aufmerksamkeit, das ist keine Sache, die erst mit den sozialen Medien gekommen ist. Diese Art, Dinge anzureißen und eben das Publikum neugierig zu machen, kennen wir zum Beispiel aus dem Boulevardjournalismus jetzt wirklich auch schon Jahrzehnte, wenn nicht noch länger. Aber die sozialen Medien haben in gewisser Weise diesen Kampf um Aufmerksamkeit verschärft, weil sie die Vielfalt an im Prinzip zur Verfügung stehenden Inhalten noch so vergrößert haben. Das heißt, anders gesagt, der Kampf um Aufmerksamkeit ist in den sozialen Medien auf eine gewisse Art auch größer geworden. Und da ist eben Clickbaiting oder die Art, auf diese Art eben sozusagen Anreißer zu formulieren, das ist eben zumindest für bestimmte Anbieter eine Strategie, also eine wertvolle Strategie geworden.
Wenn wir mal annehmen, dass es richtig ist, es ist kein Wahrnehmungsproblem, sondern es gäbe tatsächlich mehr Clickbait heutzutage, dann käme jetzt als nächstes die Frage, woran liegt das? Eine mögliche Ursache, die immer gehandelt wird, ist, dass immer mehr danach operiert wird, was sind denn die Zahlen, also die Aufrufszahlen, die Metriken, die dem Journalisten zur Verfügung stehen, um zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit sein Beitrag generiert und dass dadurch eine langsame Verschiebung und Optimierung hin zu Überschriften und auch manchmal zu Inhalten geschieht, die eben das, sag ich mal, an Merkmalen aufweisen, was wir heutzutage als Clickbait bezeichnen. Ist das plausibel?
Ja, also das Feedback von dem, was macht das Publikum mit den Inhalten, die es zur Verfügung gestellt bekommen hat, das Feedback ist definitiv rascher, schneller, fast schon simultan geworden. Also man kann im Prinzip ja wirklich in Echtzeit sehen, wie zum Beispiel zwei verschiedene Varianten von der Überschrift funktionieren, was bekommt im Lauf von ein paar wenigen Minuten mehr Klicks. Das hat definitiv einen Einfluss darauf, dass generell, nicht nur jetzt im Fall von Clickbaiting, generell mehr an gewissen Stellschrauben gedreht wird, die auch was vielleicht mit der Platzierung von Artikeln auf der Homepage eines Portals zu tun haben, die was mit, vielleicht dann auch mit Arten der Ansprache zu tun haben. Jetzt ganz plattes Beispiel, wenn ich ein publizistisches Angebot bin, duze ich meine Leser auf Facebook oder sieze ich sie? Das sind alles Dinge, die man messen kann, durch diese sehr viel direktere Möglichkeit, Publikumsfeedback jetzt einzuholen. Ich glaube nicht, dass das die einzige oder die wesentliche Ursache ist für Clickbaiting. Da denke ich eher, dass das eben was mit dem generellen Aufmerksamkeitsmarkt zu tun hat. Aber die Messung von Publikumsresonanz spielt da sicher auch eine Rolle dabei.
Das heißt, Sie haben es ja jetzt quasi angedeutet, da gibt es eine Reihe von Gründen, die dafür sorgen, dass wir immer mehr Clickbait sehen, vielleicht auch nur zu sehen glauben. Und da würde mich mal interessieren, wenn Sie das einfach weiter ausführen könnten. Was sind denn so andere Gründe, die Sie annehmen würden?
Also auf den zweiten Grund haben wir gerade schon implizit angesprochen, das ist der Umstand, dass diese Art von Überschriften funktionieren, zumindest bei manchen Teilen des Publikums. Das heißt, sie sind erfolgreicher als vielleicht eine nüchterne Beschreibung. Und der dritte Grund, ich kann auch da zu dem anderen gleich noch was sagen, aber der dritte Grund ist, dass sich in den sozialen Medien auch das Spektrum der Anbieter von Inhalten verbreitert hat. Wir finden Clickbaiting ja oft bei solchen Anbietern, die sich jetzt nun nicht als, sage ich mal, im Kern als seriöser Qualitätsjournalismus verstehen würden. Obwohl wir auch da manchmal vielleicht Beispiele finden für Überschriften, die schon an Clickbaiting erinnern, ist aber das, was wir üblicherweise mit Clickbaiting verbinden, ja eher, sagen wir mal, in Randbereichen des Nachrichtenjournalismus oder auch dann in Bereichen, die eigentlich gar nicht mehr wirklich Journalismus sind, zu finden, sondern wo es eben wirklich nur in Anführungsstrichen darum geht, Aufmerksamkeit auf eigene Inhalte zu lenken. Das heißt, wir haben es also mit verschiedenen Stellschrauben zu tun. Das erste ist das generelle Anwachsen von Informationen, verstärkter Kampf um Aufmerksamkeit. Das zweite sind die psychologischen, kognitionspsychologischen Mechanismen, die Clickbaiting funktionieren lassen. Und das dritte ist, dass es Clickbaiting eben, dass neue Akteure in den sozialen Medien sozusagen in die Öffentlichkeit treten oder mit Hilfe der sozialen Medien, die diese Form von Überschriften, von Anteasern eben auch für legitim halten und nicht das Gefühl haben, hier breche ich jetzt irgendwie Standards der journalistischen Objektivität zum Beispiel.
Jetzt hat Clickbaiting sowieso eher einen schlechten Ruf. Sie haben ihn ja eben gerade auch so ein bisschen angedeutet, dass Clickbait vielleicht eher von unseriöseren Anbietern zumindest verstärkt betrieben wird. Ist das etwas, was man als Faustregel festhalten könnte sozusagen? Also wenn ein Nutzer denkt oder sagt, je mehr Clickbait, desto unseriöser das Angebot, ist da was dran?
Diese These, je unseriöser, desto mehr Clickbaiting, die würde ich jetzt nicht, das ist jetzt kein Ergebnis von wissenschaftlicher Forschung von mir, das würde ich erstmal eher als Hypothese formulieren. Das ist auch, wäre auch interessant, das mal zu untersuchen. Ich würde dann, wenn ich es als wissenschaftliche Hypothese formuliere, aber glaube ich auch nicht von unseriöser sprechen, weil die Frage, ob ein Angebot seriös ist oder nicht, wenn überhaupt nur eine Teildimension von all diesen Dingen ist, beziehungsweise andersrum, also was ist ein unseriöses Angebot? Das ist ja das dann, was ein Versprechen bricht, was es gibt. Ich glaube, wenn ich jetzt aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht spreche, wäre zum Beispiel interessant zu untersuchen, ob Angebote, die eher aus dem Bereich des Boulevardjournalismus kommen, auch stärker Clickbaiting-Mechanismen einsetzen und eben ob Angebote, die, sagen wir mal, nicht den Kern des Nachrichtenjournalismus berühren, also politische Themen ansprechen, gesellschaftspolitische Themen, wirtschaftspolitische Themen, sondern die vielleicht eher so Lifestyle-Themen, weichere Themen behandeln, ob die mehr Clickbaiting verwenden. So, das war jetzt sozusagen ich würde, wenn ich das jetzt als Wissenschaftler untersuchen müsste, würde ich, glaube ich, verschiedene Variablen definieren, um rauszufinden, welche Angebote, welche Plattformen, welche Bereiche auch des Journalismus vielleicht oder generell der Öffentlichkeit nutzen denn welche Form von Clickbaiting stärker oder weniger stark.
Kommen wir mal ganz konkret zu den Techniken, die bei Clickbait zum Einsatz kommen. Es gibt ja relativ viele Begriffe, die da durch den Raum schwirren in Artikeln, die sich damit befassen, wie man eine möglichst aufmerksamkeitsstarke Headline formuliert, sowas wie den Information Gap, dass also zum Beispiel bestimmte Informationen weggelassen werden und dadurch Neugier entsteht, wie diese Lücke in der Information zu füllen sei. Gibt es da eine Art Best Practice für Clickbait-Headlines, ein Katalog von Dingen, die besonders effektiv sind?
Die gibt es. Ich kann jetzt auch im Detail nicht sagen, das hier sind die 7 Gründe, warum Clickbaiting funktioniert und Nummer 5 wird es überraschen. Also das kann ich nicht, weil damit beschäftige ich mich eben auch letztlich nicht wirklich selber. Aber es ist, glaube ich, dieser Hinweis, den Sie selber gegeben haben, auf Information Gap trifft schon mal einen ganz wesentlichen Punkt. Eine gute Clickbaiting-Überschrift thematisiert das, was sozusagen worum es geht, und zugleich lässt sie aber etwas weg, sodass man als Leser oder Leserin eben neugierig wird und sich denkt, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. So, wir haben zum Beispiel, also wenn ich ein Beispiel mal nennen kann, so eine Überschrift wie: Diese Spiele brauchen Nachfolger und wir geben sie ihnen. Das ist jetzt eine Überschrift aus einem Podcast von ihrer Plattform. Die ist genau richtig. Also man weiß als Leser, aha, es geht darum, dass es irgendwie um Spieleserien geht, um Spiele und ihre Nachfolgeversionen. Und es geht auch darum, dass jetzt in dem Artikel dann wohl erläutert oder in dem Podcast erläutert wird, welche Spiele warum, welche Nachfolger brauchen. Aber es wird eben nicht mehr verraten. Also die Überschrift verrät eben noch nicht, worum es dann wirklich im Detail geht. Und genau das erzeugt Neugierde und dann klickt man eben drauf, hört sich das an oder liest das durch. Also das ist dieser, ja, Sie hatten es genannt, Information Gap, also irgendwie eine Überschrift oder ein Anreißer, der neugierig macht und zugleich noch nicht alles verrät, was hinterher zu finden ist. Das ist so letztlich der entscheidende kognitionspsychologische Mechanismus, würde ich sagen.
Ist denn Clickbaiting bei dem Wettbewerb um Aufmerksamkeit etwas, was unumgänglich ist? Oder könnte ich den Effekt einer Clickbaiting-Headline auch mit einer eben besonders guten, aber informativen Überschrift erreichen? Gibt es vielleicht auch Abnutzungseffekte beim Clickbait? Also, dass ich zum Beispiel dann einfach meine Lehren nach und nach daraus ziehe, dass ich so viele Clickbait-Überschriften gelesen habe und deren Wirksamkeit dann über die Zeit einfach abnimmt?
Das weiß ich nicht. Das müsste man Leute fragen, die solche Inhalte anbieten und vielleicht auch solche Überschriften testen. Also was ich sagen kann, ist, dass es zum einen sicherlich nicht diese eine Formel gilt, die dann sozusagen für jede Art von Inhalt und für jede Plattform gültig ist, weil also ein Anreißer für ein, sagen wir mal, für irgendein Lifestyle-Thema kann möglicherweise über andere Mechanismen funktionieren als etwas, was über, sagen wir mal jetzt im Bundestagswahlkampf, wo es darum geht, einen Artikel über den Bundestagswahlkampf irgendwie anzuteasern. Sprich, je nach Themenbereich und wahrscheinlich auch je nach dem, was dann tatsächlich sozusagen was angeteasert wird, wird eine gute Überschrift eben vielleicht auch andere Schwerpunkte setzen oder andere Nuancen ansprechen. So viel, also das ist das eine, das ist jetzt vielleicht nicht sonderlich spektakulär meine Antwort, aber das, also worauf ich hinaus will, ist, dass es sicherlich nicht diese eine Weltformel gibt für Clickbaiting. Das andere in dem Zusammenhang ist, das hatten Sie vorhin auch in der Frage schon mal angedeutet, dass da aber natürlich auch Lerneffekte stattfinden. Also dass wir ja nicht nur einmal mit so einer Clickbaiting-Überschrift konfrontiert sind und die packt uns dann oder eben auch nicht, sondern das passiert ja öfter über die Zeit. Das heißt, wir lernen auch im Laufe der Zeit. Wir machen selber Erfahrungen mit Überschriften und Clickbaiting. Und in Abhängigkeit davon, ob unsere Erwartungen in der Vergangenheit öfter erfüllt wurden oder öfter enttäuscht wurden, werden wir eben auch auf neue Überschriften reagieren. Das heißt, etwas, was möglicherweise jetzt für Sie gut funktioniert, weil Ihre Erwartungen an einen Artikel oder an ein Video öfter dann gepasst haben zu dem, was da in der Überschrift suggeriert wurde, das wird dazu führen, dass Sie sich in Zukunft anders verhalten als ich zum Beispiel, der ständig enttäuscht wird von den Überschriften, der ständig auf eine falsche Fährte gelockt wird und ständig irgendwie das Gefühl hat, ja, den Link hätte ich jetzt nicht brauchen können. Also auch das spielt eine Rolle, sodass für unterschiedliche Leute möglicherweise auch eine bestimmte Strategie unterschiedlich gut dann wirkt.
Gibt es ein Publikum, das in irgendeiner Form besonders empfänglich ist für Clickbait? Also gibt es eine Art von Gruppe, von Leserschaft, die man damit insbesondere erreicht? Oder ist grundsätzlich erstmal jeder Mensch gleich anfällig für Clickbait?
Also da ist mir jetzt nicht bekannt, dass es das irgendwie schon mal irgendwie sozusagen auch psychologisch dann näher untersucht wurde, wobei das heißt nichts, dass es mir nicht bekannt ist. Ich würde im Gegenteil sogar davon ausgehen, dass es da schon Studien zu gibt. Weil was es gibt, womit ich vertraut bin, sind eben generell Mechanismen, nach denen wir Informationen auswählen. Also das muss jetzt gar nicht das Klicken in der Überschrift bedeuten, sondern generell welchen, meinetwegen auch wenn wir eine Tageszeitung aufschlagen oder irgendwie ein Webportal uns angucken, wenden wir uns ja nicht allen Artikeln gleichermaßen zu, sondern scannen vielleicht und entscheiden dann irgendwo nochmal tiefer reinzulesen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Mechanismen, die den Einfluss darauf haben, was wir denn aus dieser Fülle von verfügbaren Angeboten wahrnehmen. So ein Mechanismus, der jetzt auch im Zusammenhang mit so Debatten um Filterblasen und all diesen Dingen bekannt geworden ist, ist zum Beispiel, dass wir eine Tendenz dazu haben, halt nur solche Informationen stärker wahrzunehmen, die unsere bestehenden Meinungen bestärken. Also wenn ich irgendwie, und wenn man das jetzt auf Clickbaiting übertragt, halte ich es zumindest für plausibel. Wie gesagt, das ist jetzt auch wieder nicht durch eigene empirische Forschung abgestützt. Ich halte es für plausibel, dass Menschen tendenziell eher auf solche Überschriften klicken, die versprechen, etwas, sozusagen das eigene Weltbild jetzt nicht völlig in Frage zu stellen. Also jetzt mal ein ganz plumpes Beispiel. Ich bin HSV-Fan und wenn ich jetzt sage, wenn ich eine Überschrift sehe, wo steht 7 Gründe, warum der HSV diese Saison besser abschneiden wird als in den vergangenen Jahren, dann bin ich da vielleicht eher geneigt, drauf zu klicken, als wenn ich da lese 7 Gründe, warum der HSV die schlechteste Mannschaft der Welt ist. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will, dass es eben, dass uns Überschriften immer auch an unterschiedlichen Punkten ansprechen und die Frage, ob ich etwas erwarte, was mit meinem bestehenden Vorwissen, meiner bestehenden Meinung, meiner bestehenden Einstellung zu tun hat, das ist einer von sicherlich mehreren Faktoren, der mit beeinflusst, ob ich nun dann auf einen Link klicke oder mir einen Artikel näher angucke.
Ist es vorstellbar, dass wir in einer Übergangsphase sind zurzeit und dass über die Zeit, über die Folgezeit jetzt eine Gewöhnung eintritt, in der die Menschen lernen, mit Clickbait umzugehen, es zu identifizieren und damit auch die Wirksamkeit von Clickbait über die Zeit abnimmt?
Ja, ja und nein. Also die Beobachtung ist richtig, dass wir im Moment erst lernen, mit den Mechanismen von Informationsauswahl und Informationspräsentation in solchen sozialmedialen Öffentlichkeiten umzugehen. Das ist, man glaubt es ja oft nicht, aber das ist letztlich immer noch eine relativ neue Medientechnologie, die sich auch unglaublich stark wandelt. Also die Art, wie Facebook Informationen uns bereitet, welche Art von neuen Informationsanbietern populär werden, da ist die Situation heute anders als vor 2 oder 3 Jahren. Clickbaiting ist eben eins von mehreren Beispielen, wo man das so eigentlich ganz gut zeigen kann. Wir lernen, damit umzugehen. Wir lernen, Stichwort Clickbaiting, eben auch, dass da sein kann, dass unsere Erwartungen eher enttäuscht werden oder dass das eine Strategie ist für Überschriften, die sich irgendwann auch wiederholt, wo man das Gefühl hat, jede Überschrift ist immer nach dem gleichen Muster dann gestrickt. Dann wird es für uns auch, dann verliert es ja auch irgendwie sozusagen dieses neugierig machende, ansprechende. Was in Ihrer Frage, der zweite Teil Ihrer Frage oder Ihrer These war ja, haben wir uns seit ein paar Jahren dran gewöhnt? Möglicherweise. Ich glaube nur, dass die Entwicklung gerade in den sozialen Medien so schnell ist, dass wir in ein paar Jahren tatsächlich diese Art von Clickbaiting vielleicht gar nicht mehr so in der Form finden. Da wird es irgendwelche neuen Versuche geben, unsere Aufmerksamkeit irgendwie zu teasern und sozusagen anzuregen. Sprich, wir haben es mit einer Entwicklung zu tun, die teilweise so rasant ist, dass sich sozusagen gesellschaftsweite bestimmte Erwartungen oder Regeln oft gar nicht rausbilden können, weil das Phänomen, um das es geht, schon wieder abgelöst wurde von was Neuem. Ja, also die im Moment sozusagen unterhalten wir uns über Clickbaiting und überlegen, ist das gut, ist das schlecht, was kann man da machen, was sind Best Practices, was nicht. Aber möglicherweise wird es in einem Jahr oder wann auch immer, wird es irgendwas Neues geben, was dann so als der neue heiße Scheiß gilt, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Und dann ist Clickbaiting auf einmal, dann ist das gar keine Frage mehr für uns, das wird dann wieder aus dem Blickfeld verschwinden.
Aber nochmal ganz konkret die Frage, hatten wir vorhin schon mal in Ansätzen, ein Anbieter eines reichweitenfinanzierten Portals, der also darauf angewiesen ist, in diesem Wettbewerb um Aufmerksamkeit zu bestehen, ist für den der Einsatz von Clickbait zu einem gewissen Grad alternativlos oder kann er sich dem entziehen?
Clickbaiting jetzt so in dieser vielleicht eher auch etwas negativen Konnotation, dem kann man sich entziehen. Man kann sich aber nicht dem Zwang oder der Notwendigkeit entziehen, dass man sozusagen ständig diesen Kampf um Aufmerksamkeit führen muss. Weil es gibt zwar nach wie vor bei den Nutzerinnen und Nutzern bestimmte stabile Routinen und bestimmte sozusagen stabile Informationsrepertoires, nenne ich jetzt mal. Das ist also, wenn man die Leute fragt, wie informiert ihr euch denn in der Regel, was sind so eure Hauptquellen, dann nennen ganz viele Menschen bestimmte Quellen und sagen, naja, also ich gucke auf jeden Fall immer da und da hin oder immer das und das. Aber solange ich nicht in diesem Relevant Set von einer möglichst großen Nutzerzahl bin, dass ich sozusagen, also so das Äquivalent zu, die haben mich abonniert, ne, die gucken ständig rein, solange ich das nicht bin oder das für mich nicht ausreicht, um mich zu finanzieren, muss ich eben die einzelnen Inhalte vermarkten und muss dafür sorgen, dass ich vielleicht nicht mit meinem Gesamtangebot, aber mit den einzelnen Inhalten in diesem Kampf um Aufmerksamkeit in den sozialen Medien dann irgendwie zurande komme. Das heißt, ich muss die Aufmerksamkeit auf die einzelnen Inhalte lenken und nicht auf mein Gesamtportfolio. Und da ist, also ne, im Moment, also Clickbaiting ist ja ist dann ja auch eine Möglichkeit, einzelne Inhalte möglichst sozusagen populär zu machen. Andere sind, dass man natürlich versucht, die Inhalte möglichst, also nach dem Clickbaiting, wenn man so will, also den Artikel selber dann so zu gestalten, dass der vom Publikum möglichst noch viel weiter verbreitet wird, viel geteilt wird. Das hat dann sowas mit, nennt man im Englischen dann auch irgendwie Spreadability oder Shareability, dass also ein, wenn jemand den Artikel dann gelesen hat oder den Podcast sich angehört hat oder das Video gesehen hat, dann sagt, das war jetzt so gut oder so wichtig oder der hat mich irgendwie so angesprochen oder hat mich aufgefordert dazu, dass ich das jetzt auch weiterverbreiten will und dadurch der Nutzer oder die Nutzerin selber noch zum Multiplikator wird.
Das heißt aber, als Anbieter eines reichweitenfinanzierten Magazins von einer gewissen Reputation, vielleicht auch von einer gewissen Tradition, stecke ich in einer Zwickmühle. Ich muss zum einen in diesem neuen Informationsmarkt mithalten, muss mich diesen Gegebenheiten anpassen, aber auf der anderen Seite habe ich dieses Stammpublikum, das sind die Menschen, wo sie gesagt haben, dass sie gewohnheitsmäßig meine Angebote aufsuchen, die könnte ich wiederum verprellen, indem ich dieses Spiel mitspiele.
Genau, also der Punkt, den Sie hatten, Reputation oder auch das vielleicht das Image einer Medienmarke und so weiter, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es so um generell, also es ist ein Einflussfaktor, der sowohl diese einzelnen Inhalte beeinflusst, als auch vielleicht dieses Habitualisierte, was ich davor erwähnt habe. Also viele Menschen, wenn die so beschreiben, welche Informationsrepertoires haben sie denn, die sagen dann bei bestimmten Marken immer, naja, und das dem vertraue ich halt. Da ist, ne, da ich gehe auf, jetzt mal erfundenes Beispiel, ich gehe auf die Seite von Pinneberger Tagblatt, weil ich denen vertraue, dass ich da qualitätsvollen Lokaljournalismus bekomme. Das heißt, das ist so Reputation, das Image, die Glaubwürdigkeit vielleicht auch generell, so die unterstellte Qualität sind ein ganz wichtiger Punkt mit und ein ganz wichtiger Faktor auch im sozusagen in diesem Kampf um Aufmerksamkeit. Da ist, das hatten wir vorhin auch schon mal kurz am Wickel, da ist kann es für bestimmte Anbieter tatsächlich auch negativ sein, Clickbaiting einzusetzen, weil das dann möglicherweise das Image unterhöhlt, was manche Nutzerinnen und Nutzer davon haben. Also wenn die, ich bin jetzt mal auch einfach willkürlich rausgegriffen, wenn die Zeit Online zum Beispiel jetzt wirklich Hardcore-Clickbaiting machen würde, würde das, glaube ich, ein Großteil ihres Publikums oder die FAZ, sagen wir mal, wahrscheinlich eher verstören, weil die sagen, naja, ich lese die Zeit oder die FAZ ja gerade deswegen, weil ich da seriösere, nüchternere, objektivere, was auch immer Informationen erwarte und nicht irgendwie dieses Heischen um Aufmerksamkeit.
Bedeutet ja auch, dass es wahrscheinlich einfach sehr, sehr schwierig ist für die Verlage, da die richtige Balance zu finden oder überhaupt den richtigen Weg auszuwählen. Jetzt für jedes einzelne Objekt, viele Verlage haben ja ganz unterschiedliche Angebote. Wahrscheinlich ist es gar nicht so leicht, dort erstens zu sagen, okay, was ist denn jetzt für mich tatsächlich der richtige Weg nach vorne und vor allem aber auch, wenn ich zu einem gewissen Grad zumindest auch sichtbar bleiben will, dann nicht irgendwo doch zu sehr in die falsche Richtung abzubiegen.
Genau, das kann ungewollt passieren, so dass man auf einmal irgendwann merkt, hoppla, eigentlich wollten wir ja nur, dass unsere einzelnen Artikel mehr Klicks auf Facebook bekommen und auf einmal merken wir aber, also praktisch in der Langzeitperspektive, dass unsere Reputation gelitten hat. Das ist, also weiß ich jetzt nicht, ob das, also gibt es vermutlich auch Studien zu, wobei das möglicherweise eben auch eine Entwicklung ist, die man jetzt noch gar nicht so richtig beobachten kann, weil es eben per Definition um eher langfristige Prozesse der Zuschreibung von Vertrauen geht. Es kann aber eben auch eine bewusste verlegerische Strategie sein und sagen, okay, wir haben unser Online-Angebot, platzieren wir so auf dem Markt, dass es uns vor allem um Reichweite geht und um Resonanz, um Klicks und was auch immer. Also ein Beispiel, wo man sehen kann, dass mit einer publizistischen Strategie versucht wurde, so Aufmerksamkeit zu maximieren, ist ja der Erfolg von Bild.de und auch Focus.de im Online-Markt. Die haben dem Spiegel oder Spiegel Online, das war lange Zeit das dominierende deutsche Nachrichtenportal, dem haben sie diesen Rang ja irgendwann streitig gemacht, weil sie eben sehr stark auf Klicks, auf die Optimierung von Besuchern oder von Zugriffen ihr Angebot hin optimiert haben. das war, also das liegt teilweise auch schon Jahre zurück, da haben wir noch nicht von Clickbaiting gesprochen, aber da konnte man das auch schon beobachten, dass das wurde dann oft unter dem Stichwort von Boulevardisierung dann thematisiert, auch in der Forschung, dass hier wohl eine erfolgreiche Strategie lag, um auf dem Online-Aufmerksamkeitsmarkt dann besser dazustehen. Also das ist ein Beispiel unter mehreren. Wir können auch noch andere Angebote nennen, die im Netz, teilweise auch in kleinen Nischen, eben sich dadurch positionieren, dass sie sehr, sehr stark ihre einzelnen Inhalte daraufhin optimieren und auch vielleicht auch Entscheidungen darüber treffen, was publiziere ich denn überhaupt? Wird sich das klicken? Wird sich das gut klicken? Wird das irgendwie Resonanz erzielen? Kriegt das Likes, Shares, was auch immer?
Wenn man das so hört, kommt einem aber schon so ein bisschen der Gedanke zumindest, dass man zu einem gewissen Grad auf diese Art, diese Strategie von Informationsvermittlung setzen muss heutzutage und dass das vielleicht auch einfach die verlässlichere Strategie ist.
Ja, ob es das muss, weiß ich nicht, aber es ist zumindest, also es ist eben eine dann, sagen wir zumindest naheliegende Strategie. Wenn man, es ist jetzt eine Frage der Perspektive, da können sich auch innerhalb eines Verlagshauses kann sich die ökonomisch-verlegerische Perspektive und die journalistisch-publizistische Perspektive können sich schon unterscheiden. Also jetzt auch wieder hypothetisches Beispiel. Es kann ja sein, dass die Verlagsleitung oder irgendwie die für die Finanzen zuständig sind, sagen, wir brauchen mehr Klicks und wir müssen irgendwie mehr Werbeeinnahmen generieren. Macht bitte mehr Boulevard. Und die Redaktionen sagen dann aber, ja, Moment mal, unser Selbstverständnis ist, dass wir seriöses Nachrichtenangebot sind. Boulevard würde dem entgegenlaufen, dann würden wir vielleicht auf der einen Seite Leser gewinnen, Publikum gewinnen, aber auf der anderen Seite Publikum verprellen. Das heißt, es ist diese Entscheidungen haben letztlich, lassen sich dann ja auch zurückführen auf Überlegungen und Strategien, mal mehr ausgefeilt, mal weniger ausgefeilt, die in den Redaktionen und in den Verlagsorganisationen stattfinden, wo dann teilweise auch wirklich im Einzelfall vielleicht entschieden wird, wie jetzt irgendwie so Überschriften, wie sehr die irgendwie sozusagen auf Klickmaximierung gedrechselt werden.
Was man auch beobachten kann oder was zumindest ich sagen würde, was ich beobachte, ist ja, dass man versucht, zweigleisig zu fahren und dass also man eigentlich weiterhin vernünftige, saubere journalistische Inhalte produziert, aber dann eben bei der Vermarktung, wenn man so will, dieser Inhalte auf zum Beispiel den sozialen Medien, dass man sich dort dem Diktat des Clickbait oder zumindest der Boulevardisierung beugt und dann eben mit der Ratio, dass man halt sagt, so okay, das ist jetzt nur dieser eine kleine Beitrag außerhalb und das ist auf Facebook und da muss das halt nun mal so sein. Und da, wo die Leute dann aber hinkommen, dort herrschen weiterhin Zucht und Ordnung. Ist das eine valide Strategie?
Also, dass sie das beobachten und dass das nicht nur einmal vorkommt, sondern anscheinend öfter, zeigt, dass es scheinbar für manche ein gangbarer Weg ist, dass sie also jetzt das Gefühl haben, so können wir in den sozialen Medien das Publikum dort adressieren, ohne zugleich vielleicht den journalistischen Anspruch auf unserer Mutterplattform irgendwie zu untergraben. Ich glaube, es ist jetzt in dem Zusammenhang immer auch interessant zu schauen, gibt es eigentlich einen Overlap zwischen dem Publikum, was ein Angebot in den sozialen Medien hat und dem sozusagen das Publikum, was nicht über die sozialen Medien auf die Seite kommt. Das muss ja nicht das Gleiche sein. Das ist ja auch denkbar, dass das einfach zwei unterschiedliche Wege sind, wie Leute auf Inhalte von Angebot XY kommen. Das eher habitualisierte, ich steuere das jeden Tag an, das gehört zu meinem Standardrepertoire, versus ich kriege das ständig auf Facebook in meine Timeline gespült und klicke dann da auch mal drauf. Möglicherweise sind das aber gar nicht genau die gleichen Leute, sondern eben zwei unterschiedliche Sets. Wenn das hinhaut, kann man natürlich auch so optimieren, dass man sagt, wir optimieren unser Angebot oder wir versuchen zumindest verschiedene Varianten abzudecken. Und für uns ist das keine binäre Entscheidung, entweder Clickbaiting oder sozusagen langweilig, seriös, trockenen Journalismus, sondern wir machen beides und versuchen das zu verbinden, weil die Ausspielwege oder die Kanäle, wo wir mit unserem Publikum in Kontakt stehen, unterschiedlich sind.
Haben Sie denn zum Abschluss eine Empfehlung für all diejenigen, die sich mit dieser Zwickmühle der modernen Kommunikationswege konfrontiert sehen? Gibt es irgendeine Empfehlung, die man den Verlagen aussprechen könnte?
Gute Inhalte produzieren und dann beim Teasern das Publikum nicht enttäuschen. Gut, ich würde sagen, also ich glaube, der Knackpunkt ist, das ist jetzt auch keine Überraschung, sondern eigentlich ja naheliegend, ist tatsächlich gute Inhalte zu produzieren, die, weil nur wenn man gute Inhalte, das hängt stark von der Zielgruppe und dem Themenberitt ab, aber nur wenn man gute Inhalte produziert, kann man eben auf lange Sicht ein Publikum auch halten. So, ja, und dann ist es, glaube ich, also wenn es also eine Diskrepanz zwischen den guten Inhalten und der Art des Anlockens oder des Anteaserns gibt, dass die Leute also ständig das Gefühl haben, das, was mir jetzt versprochen wurde, passt eigentlich nicht zu dem, was geliefert wurde, dann hat man auch ein Problem. Das heißt, der zweite Schritt ist dann eben dafür zu sorgen, dass ich das Anteasern nicht zu weit von dem, sozusagen von dem, von der, ja, sozusagen von der, vom Gesamtbild des Inhalts und von der Qualität und so weiter dann entfernt. Die Antworten sind unterschiedlich. Wenn ich, also ich sag nochmal, wenn ich also ein Lifestyle-Magazin mache, wird das, heißt gute Inhalte was anderes und heißt damit auch das Anteasern was anderes, als wenn ich einen Games-Podcast mache, als wenn ich eben sage, ich will mich jetzt als Informationsportal für die politische Situation in Kurdistan etablieren. Das sind alles, ne, da werden diese Stellschrauben jeweils anders gedreht werden müssen. Aber ich glaube, also um sozusagen auf einer pathetischen Ebene zu enden, ich glaube, ohne gute Inhalte wird es auf lange Sicht nichts werden.
Schöne Schlussworte. Meine Damen und Herren, das war Dr. Jan-Hinrich Schmidt vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg. Herr Schmidt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne.
Und euch da draußen, wie immer, vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcast-Projekts seid. Ich hoffe, es war interessant. Wie immer, der Hinweis unter forum.gamespodcast.de ist der ideale Ort, um alle Erkenntnisse aus dieser und anderen Folgen zu diskutieren. Auch mit uns gemeinsam. Und wenn ihr Nachfragen habt oder dergleichen, ist auch das der richtige Ort. Das soll es gewesen sein für dieses Mal. Ich hoffe, wir hören uns in naher Zukunft wieder. Bis dahin.